Stoff. Der erste gechillte Kunstpodcast. Von und mit Ines Lange und Frauke Maria Petri.
Hallo alle zusammen! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, zu einer neuen Staffel von Kunststoff.
Yay! Wir begrüßen euch alle, wir begrüßen uns.
Hallo Frauke.
Hallo Ines. Ich freue mich super wieder mit dir hier zu sitzen. Wie geht's dir?
Danke Frauke. Erstens, ich freue mich auch total. Mir geht's sehr gut. Ich habe sehr viel Energie tanken können jetzt im Sommer. Wie war es bei dir?
Auch absolut voll und auch ein bisschen wieder nach dem Corona, in Anführungszeichen Lockdown, umgekommen. Und soweit ich weiß, waren wir beide in der deutschen Hauptstadt.
Richtig, in der Mutterstadt. Man ist ja auch ein bisschen rumgekommen, wenn man ein bisschen frei hat. Wir haben uns jetzt echt eine gute, lange, schöne Pause gegönnt.
Hat echt gut.
Und du warst, meine ich, Anfang September in Berlin.
Ja.
Und ich war Mitte September in Berlin. Also wir haben das knapp verpasst. Und genau, heute wird es tatsächlich um eine Ausstellung gehen, in der du auch warst.
Genau, wir widmen uns wieder einem etwas älteren Format jetzt.
Genau. Aber was hast du denn außer der Ausstellung, die wir heute besprechen, noch so gesehen in Berlin?
In Berlin? Viel von der Stadt. Ich habe mal wieder meine alte Studienstadt komplett gesehen.
Genau.
Und ich war noch im Gropiusbau bei einer Ausstellung, die hochgestochen intellektuell war. Die hieß Down to Earth, was es so mal gar nicht war. Mhm. ging viel um Umwelt, Klima oder beziehungsweise wie mit dem Thema seit 20. Jahrhundert so umgegangen wurde.
Ja, ich habe tatsächlich von der Ausstellung gehört und ich habe gehört, die war super experimentell. Mhm. Also es gab da auch so Speaker, die mit einem geredet haben und es war irgendwie dialogisch und total Pop-up-mäßig.
Ja, das ist richtig, aber leider haben die sich nicht so gut zur Kennung ergeben. Mhm, also ich habe die nicht so, wir haben nicht gecheckt, was in dem einen Raum eigentlich passieren soll.
Okay.
Vielleicht wollten die auch nicht mit uns reden, keine Ahnung.
Ja.
Aber da waren auch Performances, das stimmt, in einem Raum waren so eine Performance, wo die immer einen Gedanken einfach weitergesponnen haben. Mhm. Einer hat ein philosophisches Statement gesagt und die haben über dieses Thema so lange diskutiert und sich ganz langsam bewegt, bis der nächste Besucher eingetroffen ist. Dann wurde ein neues Thema eröffnet. Das war super cool. Und es gab noch so eine ganz wilde Tanzperformance zu so rhythmischen Urklängen. Und dann hat eine da richtig wild sich auf den Boden gewälzt. Das war auch beeindruckend.
Tatsächlich, eine Freundin von mir war da und die hat mir erzählt, sie hat einen Sack Erde geschenkt bekommen.
Mhm. Ja, ja, die haben da auch in einem Raum Erde ausgelegt und da waren da zwei, die haben immer regelmäßig Erdproben genommen und geguckt, wie sich so die Mischverhältnisse sind.
Super spannend.
Also die war schon echt ganz cool, so im Nachhinein, wenn du auch erzählst, ja, da gibt's was zu erzählen, so ist nicht. Einer hat auch eine Pfütze ausgestellt, auch ganz cool, so in den Innenraum eine Regenpfütze reinzubringen. Aber so ganz erschlossen oder zugänglich war das nicht so. Also das war echt
experimentell und sehr philosophisch,
vielleicht
diskursiv.
Ja, ja, doch.
Ah.
Genau. Und du hast in Berlin aber auch was gesehen, ne?
Richtig. Mein eigentlicher Plan war, dass ich ganz cool ins Berghain gehe. Nicht um eine Party zu machen, wisst ihr alle, das ist natürlich zurzeit nicht drin, sondern um dort eine Ausstellung zu gehen. Aber da habe ich keine Tickets mehr bekommen.
Naja, das war ratzefatz herauslos ausverkauft.
Genau.
Und ist gar nicht so günstig, muss man dazu sagen. Ne?
Fast 20 Euro.
Ja, genau. Regulärer Disco-Eintritt.
Mhm.
Sagt man Disco noch? Ich glaube, das ist auch.
Das sagt man auch nicht mehr.
Meine Eltern haben immer Zappelschuppen gesagt. Das ist auf jeden Fall aus.
Zappelbude kenne ich auch noch, genau.
Okay.
Zappelbudenverbot verhängt bekommen, ja, ja. Nee, aber das war es dann nicht. Aber ich war tatsächlich auch, wie du gesagt hast, in einer sehr coolen Ausstellung, zwar in Abi Warburg. Der Nelmosino Bildatlas wurde ausgestellt im Haus der Kulturen der Welt. Und das war eigentlich eine ganz kunst- und kulturwissenschaftliche Ausstellung, die jetzt gar nicht einen Künstler ausgestellt hat, sondern wirklich einen Kunst- und Kulturwissenschaftler, nämlich Abi Warburg, und dessen, sage ich mal, Lebenswerk, einen Bilderatlas, in dem er ganz viele verschiedene Bilder nebeneinander gestellt hat, aus verschiedenen Epochen, von verschiedenen Orten und so quasi eine kunsthistorische vergleichende Methode entwickelt hat. Und er hat das tatsächlich mit Bildtafeln und Fotografien gemacht in den 1920er Jahren. Muss ich vorstellen, Fotografien waren damals noch nicht so etabliert in der Kunstgeschichte.
Stimmt, das ist eigentlich irre.
Und das war quasi eine Rekonstruktion von diesem Bilderatlas.
Ah, das heißt, sie haben die physischen Tafeln dort aufgebaut.
Genau.
Das ist jetzt nicht, dass sie das nochmal neu verknüpft hätten oder so, sondern das, was er quasi Also der hat das ja eigentlich so ein bisschen als Hobby gemacht.
Was heißt Hobby? Also er war schon Kulturwissenschaftler in Hamburg dann eben auch, war dann eben auch viel unterwegs auf Reisen, hat eben wirklich auch die Antiken studiert und geguckt.
Ja, was, ja klar, schon mit einem gewissen Anspruch.
Genau, was setzt sich da fort? Aber er hat eben quasi sich als einer der ersten getraut, hier auch mal Hyperlinks zu setzen, die es davor nicht gab. Und ähnlich wie bei Nam June Paik sagt man bei ihm auch, was hätte dieser Mann mit dem Internet gemacht?
Beziehungsweise der Städel hat es ja ein bisschen fortgeführt im Internet. Also so ein Vernetzungskatalog, also mit Verlinkungen, was dem Abi Warburg ja, also dieses, wir haben glaube ich sogar damit, dass es ein Fortläufer oder die Grundidee war Abi Warburg.
Und es war auch total toll, ich fand es total beeindruckend. Und kann die nur empfehlen, die läuft noch bis zum 30. November, also wer da noch rein möchte oder sich irgendwie mit Bild oder Kunst, Kulturwissenschaft beschäftigt, ist echt eine coole Sache.
Cool. Ja, ich bin kurz abgeschweift, weil ich natürlich eigentlich woanders war. Ich war ja nur ein Wochenende da.
Richtig,
und habe vor allen Dingen Gropiusbau, aber was ich halt auch unbedingt sehen wollte, war Hamburger Bahnhof.
Mhm.
Weil da ist bis zum 10. Januar 2021 Katharina Grosse zu sehen. Mhm. Nicht Katharina die Große, Katharina Grosse. Mit ihrer Ausstellung, beziehungsweise es ist, sagt man, eine Mono-Aufstellung. Also es gibt nur ein Werk, aber das ist sehr raumgreifend, beeindruckend. Und das heißt It Wasn't Us.
Mhm.
Die Sonderausstellung im Hamburger Bahnhof kostet 14 Euro und 7 Euro ermäßigt. Jetzt nehme ich mal die Hard Facts schon vorweg.
Mhm.
Auf jeden Fall war es so geil und wir kennen die natürlich auch vom Düsseldorfer Raum, weil die hier auch eigentlich mehr oder weniger beheimatet ist. Und deswegen haben wir gesagt, why not? Ist auch mal endlich wieder eine Künstlerin, muss man dazu sagen. Und deswegen, die heutige Folge geht um Katharina Grosse.
Wir haben es jetzt erst tatsächlich gesagt. Voll den Spannungsbogen erstmal hier aufgezogen. Und ich bin ein bisschen traurig. Ich wollte den Katharina die Große Witz bringen.
Oh, sorry. Der liegt so auf der Hand. Wahrscheinlich ist er schon gar nicht mehr witzig, weil er eigentlich so.
Aber der wurde mir jetzt auch schon vorweggegriffen. Nichtsdestotrotz, es soll halt um Katharina Grosse gehen, eine zeitgenössische Künstlerin, die 1961 in Freiburg geboren wurde und sie hat studiert an der Kunstakademie in Münster und, du hast es eben schon gesagt, in Düsseldorf. Also Düsseldorf, Rheinland, NRW ist auf jeden Fall eine, sag ich mal, Wirkungsstätte von ihr lange gewesen, denn sie war unter anderem hier auch von 2010 bis 2015 Professorin an der Kunstakademie. Davor hatte sie eine Professur zwischen 2000 und 2010 an der Kunsthochschule in Berlin-Weißensee inne. Und genau, sie hat studiert bei Norbert Tadeusz, das ist auch ein Maler, und Gotthard Graubner, ebenfalls ein Maler. Das heißt, es zeichnet hier sich vielleicht schon irgendwie so eine Art ab, in welche Richtung es denn heute gehen kann, falls man sie noch nicht kennt.
Surprise!
Genau, Malerei. Denn heute lebt und arbeitet sie in Berlin. Gerade ja schon gesagt, It Wasn't Us, da war Frauke quasi für uns vor Ort. Aber bevor wir jetzt über die Ausstellung reden, vielleicht ganz kurz nochmal zu ihrer künstlerischen Praxis. Also natürlich der Wortwitz mit Katharina die Große ist insofern noch doppeldeutig interessant, weil sie riesige Werke anfertigt, so wie du gerade schon gesagt hast. Also sie arbeitet super viel mit Farbe und eben mit wahnsinnig großen Flächen. Und der Bildträger ist dabei eigentlich gar nicht mehr so auf die Leinwand, denn es geht mit einer Industriefarbpistole, also das ist wirklich, wenn man jetzt riesige Gebäude ansprayen würde, und einem Team, das auch oft mit einem Kran agiert tatsächlich, damit man von oben auch sieht, was hier für Bildwelten entstehen. Da mit dieser Farbpistole wird eben der Bildträger aufgetragen. Und das
was
kann
auch immer das ist.
Alles sein, wie du gerade gesagt hast. Es kann eine Leinwand sein, es kann Kunststoff sein, Gebäudeteile, Planen und so weiter. Also diese Frau malt quasi mit Industriefarbe wirklich riesige Dimensionen, fast schon Landschaften an. Und dafür kennt man sie, dafür ist sie bekannt. Und genau das hat sie eigentlich auch im Hamburger Bahnhof getan.
Wobei ich auch da schon einwenden möchte, malt sie oder sprayt sie?
Das ist eine super gute Frage.
Auch echt dann letztendlich nochmal so ein Gattungspunkt. Weil lustigerweise das Erste, ich war da mit einer Freundin drin, liebe Grüße an die Jenny, was wir uns gefragt haben, wie ist das aufgetragen?
Mhm.
Weil, also man muss sich so vorstellen, ich beschreibe erstmal, der Hamburger Bahnhof war ja einer der Knotenpunkte zwischen Berlin und Hamburg. Also es ist jetzt ein Museum, war aber damals ein Bahnhof, der nach Hamburg geführt hat. Weil viele fragen sich, warum steht ein Hamburger Bahnhof in Berlin?
Berechtigte Frage. Riesen.
Genau. Und deswegen, es gibt da eine riesen Eingangshalle.
Mhm.
Und in dieser Eingangshalle fängt das Werk an. Es ist, wie gesagt, nur ein Werk gezeigt Und das erstreckt sich noch über den Hinterhof, wo ich zum Beispiel noch nie war. Ich wusste gar nicht, dass es den gibt, was super spannend ist. Und auf jeden Fall in dieser Eingangshalle, was wir uns sofort gefragt haben, auf diesem riesigen Farbteppich wirklich, also Farbfläche fällt, was sich über den Boden erstreckt und dann auf eine Skulptur im Prinzip sich überträgt und so in die Höhe ragt und auch ja, dreidimensional wird, weil auf dem Boden ist es ja zunächst sehr flächig und dann zieht es sich über diese Skulptur. Die Skulptur ist aus Styropor. Mhm. Das Interessante ist aber, dadurch weiß man bei näherem Hingucken, dass es ein sehr fragiles Material ist. An und für sich ist es aber geschnitzt wie sehr spitz zulaufende Eisschollen. Und dadurch wirkt es eigentlich sehr aggressiv von der Form her und ist sehr raumgreifend, weil es strahlt halt in alle Ecken aus. Und diese Farbvermischungen sind unglaublich leuchtend und bunt. Und da sieht es aber an manchen Stellen wirklich aus wie gesprayt und an anderen, als hätte jemand mit einem riesen Pinsel, so einem riesen Besen, das vermischt und ineinander verwischt quasi. Und so erstreckt sich diese Farbfläche über den Raum und diese Skulptur. Und das Spannende ist dann, dass es sich weiter in den Hinterhof, wie gesagt, erstreckt. Und hier haben wir plötzlich eine so unglaublich kontroverse Wirkung, weil es halt auf diesem harten Betonboden erstens an Farbbrillanz verliert, aber zweitens halt diesen Industriecharakter bekommt und eher diesen Street-Art-Style. Okay. Und es geht dann so noch weiter, da sind nochmal Räumlichkeiten in so Art Containern in Anführungszeichen, also es erstreckt sich nochmal eine sehr lange, ein langer Tunnel mit Wellblechfassade und da geht es auch nochmal drüber. Und tatsächlich auf dem Flyer ist so ein Grundriss von oben in Farbe und es sieht eigentlich aus wie ein Kunstwerk, was sie im Innenraum bis draußen hin mit ja, einer riesen Spraydose quasi oder Spraydosen in mehreren Lagen gesprayt hätte oder gemalt, weil es erschließt sich nicht im ersten Moment. Und das Tolle ist wirklich, man versinkt sofort da drin. Es poppen lauter Fragen auf, aber die Fragen sind nicht, was will die mir damit sagen, sondern wie hat sie das gemacht?
Spannend, ne? Ja. Das ist ja oft so, dass man sagt, hä, was ist jetzt hier die Message oder was nehme ich
genau mit? Und das ist auch völlig gegen Ende. Das wird nie beantwortet. Vielleicht gibt's das auch gar nicht. Es wird aber uninteressant, weil man setzt sich so sehr mit diesem Prozesshaften auseinander, mit der Farbwirkung und vor allen Dingen, man setzt sich auf ganz andere Art noch aus, was ist natürlich eine unglaublich gute Kulisse für Fotos. Wie viele Leute da Fotos geschossen haben. Auch wir, ne? Also ich hab auch bin da auch gesprungen und wir haben uns wahnsinnig inszeniert einfach vor dieser geilen Street Art, Industrial Design, Kunst, Fassade einfach, weil es alles in allem ist und es ist halt wirklich so ein Übergang von diesem Galerie White Cube Museumsraum hin zu dieser nach draußen. Es war halt auch herrliches Wetter und tatsächlich auch ein Tipp, sollte ich jetzt wahrscheinlich nicht machen, aber dennoch, man kann in diesen Hinterhof umsonst.
Ah.
Der ist offen von der Seite, das heißt, wenn man da einfach mal geile Fotos will, dann geht man da einfach oder guckt sich halt einen Teil von der Außenskulptur so an. Genau. Und das fand ich schon sehr spannend, dass das im Prinzip halt wirklich nebensächlich wird, was eigentlich die Botschaft ist. Ich weiß auch gar nicht, ob Katharina Grosse überhaupt je Botschaften sendet oder ob sie halt wirklich einfach darum geht, Malerei neue Grundlagen zu geben, den Rahmen in Anführungszeichen, also die Grenzen einer Leinwand zu sprengen und es halt tatsächlich als auf Gegenstände unseres Alltags überfließen zu lassen und dass man da halt voll und ganz eintaucht, dass die Malkraft anders wirkt.
Ja, also du redest hier gerade von einem krassen Raumerlebnis, ne? Von einem sehr immersiven Werk, also man wird da wirklich auch körperlich irgendwie Teil von dem Ganzen. Ich habe jetzt eine ganz banale Frage, wie lange warst du in dieser Ausstellung?
Wahnsinnig lange. Also wir haben uns schon noch andere Räume angeguckt. Wir waren wahrscheinlich insgesamt 3 Stunden drin, aber davon waren wir mindestens 1,5 bis 2 Stunden nur mit diesem Werk beschäftigt. Und das muss man sich halt mal geben, es ist ein Werk. Ne? Aber ich finde halt, es ist auch völlig legitim, wenn du da Fotos machst und das halt als Fotokulisse verwendest, dann setzt du dich ja trotzdem mit dem Werk auseinander, weil du beobachtest genau, wo sind welche Farben und wie kontrastieren sie mit meinen Klamotten. Also wie befinde ich mich gerade in dem Werk? Wie stehe ich im wahrsten Sinne des Wortes dazu?
Genau, also ich habe das tatsächlich auch so ein bisschen gelesen, als ich mich so ein bisschen versucht habe einzulesen. Das ist immer ganz interessant, wie man versucht, sich eine Ausstellung zu erschließen, wenn man nicht dort war, dass es eben tatsächlich auch um so Farbwelten geht, in denen die Perspektive ja immer variabel ist. Mhm. Und jetzt muss man sich vorstellen, du hast es gerade gesagt, das Werk, das ist so ortsspezifisch und zeitspezifisch. Mhm. Das ist jetzt bis Januar, meine ich noch, im Hamburger Bahnhof. Und dann ist es da nicht mehr.
Ja, und das wäre auch nochmal interessant zu wissen. Also wir haben extra auch immer auf den Boden geguckt. In der Halle war alles abgeklebt mit Folie. Mhm. Also es wurde nicht direkt auf die Originalwände gesprayt. Aber im Außenraum wäre es ja auch interessant, wird es einfach vergänglich dadurch, dass der Regen da was macht? Oder gibt es chemische Prozesse, um diese Farbe abzubekommen? Oder bleibt es erstmal im Außenraum?
Ja, das sind, glaube ich, alles Fragen, die gar nicht beantwortet werden. Wahrscheinlich auch nicht vom Hamburger Bahnhof. Aber auf jeden Fall ist es so, das Werk ist ja irgendwie dazu da, auch dich in deiner absoluten Präsenz irgendwie herauszufordern. Mhm. Weil du weißt, es ist zeitlich begrenzt, es passt nur in diesen Raum, in dem das gerade ist. Das ist dort entstanden, sie war dort vor Ort, hat geguckt mit ihrem Team, wie können wir das machen? Und ja, dieses Präsenzsein im Hier und Jetzt, das wird, denke ich, durch diese Farbwelt noch viel extremer.
Viel mehr, und man vergisst auch diese Unberührtheit der Kunst, die ja manchmal, also Kunst darf man nicht anfassen, ist ja so die Grundregel, wo es viele partizipative Kunstwerke mittlerweile gibt, wo dann explizit steht, sie dürfen. Und es ist sehr interessant, weil was bei diesem Werk passiert ist, zumindest im Außenraum, man darf ja plötzlich alles. Man darf sich drauflegen, drauf springen, man darf es auch anfassen. Und da war zum Beispiel auch eine permanent installierte Skulptur von Bruce Nauman, durch die man gehen sollte. Also es war ein Zaun, der im Prinzip zwei Gitter und die ineinander verschachtelt waren. Und der Tunnel wurde immer enger. Also es hatte auch was Klaustrophobisches. Und man musste es aber betreten. Und Jenny und ich waren so, ja, aktiv gerade und fanden das alles so geil und haben halt auch vergessen, wo ist jetzt Kunst und wo ist Realität, also Alltag.
Also noch mal mehr eine Entgrenzung.
Voll, dass wir das einfach gemacht haben und dann haben es uns 3-4 Leute noch nachgemacht. Also nicht so Corona-konform, aber es war cool, wie sich das ergeben hat einfach.
Total schön. Ich habe noch einen Wortlaut von Katharina Grosse rausgehört aus einem Interview, das packen wir auch noch in die Shownotes, und da ging es um den Begriff des Herausmalen. Sie malt sich aus dem Museum. Hast du das auch so wahrgenommen? Dieses Expansive?
Ja, auf jeden Fall, alleine durch die Rauminstallation, also wie es angelegt ist, ne? Dass es ja aus dem Museumsraum in den Außenraum greift. Das ist das eine. Und das andere ist aber auch, naja, bei diesen fragilen Eisblöcken, nenne ich sie mal, Styropor-Skulptur, da sind viele Leute auch sehr nah dran gekommen, wo die Aufsichtspersonen dann halt gesagt haben, bitte Abstand halten, bla bla bla. Da, glaube ich, kommt dann schon nochmal eine Grenzwahrnehmung vor. Also da wird dann auch nochmal deutlich, das ist schon Kunst, vorsichtig. Aber so insgesamt, gerade weil es auch diesen Street-Art-Charakter draußen bekommt, würde ich sagen, ja. Und das hat sie ja schon auch, es wird ihr ja bewusst gewesen sein. Also ich denke jetzt mal nicht, dass sie da einfach gesagt hat, naja, machen wir auch noch.
Nee, total. Das ist ja auch, also ich zitiere sie gerade auch so ein bisschen und versuche gerade, inwieweit du das als Betrachterin empfinden kannst. Das ist natürlich auch ganz spannend, dass da doch so ein Overlap ist.
Ja, voll, weil es halt auch einfach, wenn man das jetzt als eine Farbfläche mal wahrnimmt, sieht es halt aus wie ein Klecks, der einfach alles verschmiert hat. Wie in der Küche, wo einem so ein Farbglas runterfällt. Und es ist ja bewusst inszeniert, klar, und angelegt, auch raumgreifend. Das ist einfach, die Leinwand begrenzt ja eine Fläche. Ja. Aber was sie gemacht hat, ist im Prinzip die Farbe von der Leinwand einfach in den Raum klatschen lassen. Und das ist, genau das macht es einem ja auch möglich, als Person im Bild zu stehen. Das muss man sich ja auch nochmal. Das
ist auch ein anderer Bildbegriff, wie du sagst. Ja. Es wird hier wirklich kein Bildträger mehr primär genommen, sondern alles kann ein Bildträger sein.
Ja, und es ist dieses nicht mehr nur emotional vor einem Bild stehen und ins Bildgeschehen eintauchen, sondern du bist im Bildgeschehen. Mm. Du bist Teil dessen.
Ja, total schön. Daran schließt sich noch eine andere Frage, die ich mir gestellt habe. Wurde die Ausstellung irgendwie vermittlungstechnisch begleitet?
Also ich weiß nicht, was jetzt Führungen angeht. Waren keine Raumtexte vorhanden. Der Text auf dem Flyer oder Faltblatt war auch eher sporadisch. Von daher würde ich jetzt so behaupten, nicht wirklich. aber wie gesagt, ich weiß, also ich habe jetzt nicht recherchiert, ob es Führungen gibt.
Ne? Nee, aber das meinte ich gar nicht. Ich meinte jetzt eher auch so Wandtext oder irgendwas.
Nee, so direkt vor Ort, nein. Ja. Und ich weiß auch gar nicht, ob es gebraucht hat.
Ja, oder das ist für mich das Spannende, weil wir ja jetzt schon ordentlich darüber reden konnten, ohne jegliche Art
von Wandtext. Ja, genau, ne? Richtig.
Total schön. Du hattest gerade schon irgendwie sowas gesagt wie Graffiti. Hm. Sind hier noch so andere, sag ich mal, wenn man das jetzt ganz profan, kunsthistorisch irgendwie fassbar machen will? Wir hatten sowas wie Malerei, dann hattest du gleich gesagt, vielleicht eher so Installation, Graffiti. Gibt es da noch so Punkte, wo du gesagt hast, das erinnert mich jetzt dran? Das sind Momente, die kenne ich von anderen Kunstwerken oder...
Ja gut, also es spielt natürlich mit Wahrnehmung und Sinneserfahrung. Mhm. Deswegen würde ich halt schon auch so Leute nennen wie Anish Kapoor zum Beispiel, der mit Spiegelreflexion auch arbeitet. Und ich stehe ja sowieso immer auf sowas, was einen sofort mit körperlichen Sinnen einbezieht. Tatsächlich ist mir aber eher so, also Kunstgeschichtler auf den ersten Blick eingefallen, weil ich fand diesen Aha-Effekt so groß, dass wenn ich rausgehe und der Untergrund und die Umgebung sich ändert, dass ich es, wie du sagst, in eine andere Gattung einordne. Ja. Weil es verlässt den musealen Raum. Mhm. Und da musste ich halt sofort an George Dickey, der sich wiederum auf Arthur Danto bezieht. Und zwar haben sie ja gegründet diese institutionelle Theorie der Kunst, dass im Prinzip das, was Kunst ist, von dem System Kunst ja definiert wird. Mhm. Und letztendlich, wenn etwas in der Galerie ausgestellt wird oder im Museum, dann hat es die Aura von Kunst und wird zur Kunst deklariert, während wenn es einfach auf der Straße steht, also festgemacht hat es Danto an den Brillo-Boxes von Andy Warhol, also ein Ready-Made, dass die im Supermarkt lange nicht die Wirkung gehabt hätten als Kunst, wie im Museum. Mhm. Und gleichzeitig habe ich dann halt, ich lese gerade ein Buch, das heißt Inside the White Cube von Brian O'Doherty, halt genau dieses Gleiche mit dem White Cube, diese weißen Wände, die natürlich eine ganz andere Ausstellungswahrnehmung vermitteln, als jetzt zum Beispiel im Salon die Petersburger Hängung. Mhm. Von daher, bei mir sind eher diese Kunsttheorien gekommen.
Und auch kuratorische Fragestellungen.
Genau, und die hätten halt ein gefundenes Fressen an dieser Ausstellung. Weil in dem Moment, wo du den Museumsraum verlässt, hat es einen ganz anderen Charakter. Und da könnte man wirklich tatsächlich behaupten, also ich will jetzt gar nicht sagen, dass Katharina Krosse im Außenraum keine Kunst wäre. Ich will auch nicht darüber diskutieren, ob sie Kunst ist, ihre Kunstrichtung. Aber die Wirkungsmechanismen, die da losgehen zwischen dem Außen- und dem Innenraum, bei diesem einen Kunstwerk, wären eine gute Argumentationsgrundlage für diese beiden Theorien.
Ja, total schön, dass man das da irgendwie auch so Bezugspunkte wieder findet, ne, die man hatte. Ich habe tatsächlich auch noch so ein paar Bezugspunkte gehabt. Den einen, den ich mir überlegt hatte, sind die Panoramen aus dem 19. Jahrhundert, dass man quasi auch riesige Installationen, in denen auch wirklich, man kennt es heute von der Panoramafotografie, aber Bildwelten angelegt wurden, die man auch betreten konnte, ähnlich wie so ein Kino.
Ach so, meinst du?
So ein bisschen, es geht auch so in die Dioramen-Kino-Richtung, wie das alles aufkam. Und das waren auch riesige, begehbare Dinge. Dann hat man aber eher in der Stadt die gehabt und hat auf eine Landschaft geguckt. Mm-hmm. Und im Endeffekt hat man ja hier wieder, wie du sagst, diesen partizipativen, begehbaren Charakter. Nur, dass man wirklich alle Perspektiven wählen kann. Und was ich da so schön fand mit den Perspektiven ist, eine Perspektive, die uns komplett verwehrt bleibt, aber sie hatte, ist die ja von oben, die Vogelperspektive.
Ja, genau, das war dieser Grund, der dann auf dem Flyer abgebildet war.
Ja, weil das ja wieder eine andere Relation hat, nämlich noch die Außenwelt und so weiter. Und dadurch quasi wieder das Ganze, ganz andere Bildgestalt annimmt und man das komplett fassen kann. Was man ja, während man in dieser Sache selbst drinsteht, überhaupt nicht kann.
Ja, das ist interessant, das stimmt.
Die dann eher so Keyframes gar nicht mit dem Ausstellungsstil selbst spielen, sondern mit dem anderen.
Ja, das ist richtig. Ja, und was mir halt auch noch aufgefallen ist, ist dieses Prozesshafte, also diese Dioramen, Panoramen sind ja noch sehr greifbar von den Motiven, aber das da ist ja schon wieder unglaublich abstrakt und wirkt halt vor allen Dingen durch die Leuchtkraft der Farbe. Und sofort stellst du dir ja, wie ich gemeint habe, Fragen, wie ist das entstanden? Mhm. Und es hält aber gleichzeitig genau diesen Malakt als prozesshaftes fest.
Ja.
Und das wiederum erinnert ja voll an Action Painting.
Total. Das fand ich nämlich auch nochmal interessant mit diesem Vergleich Pinsel versus diese Farbpistole.
Ja. Ja, und das wusste ich zum Beispiel nämlich nicht, dass es eine Farbpistole ist.
Ja, also industriell auch so. Jackson Pollock, das war auch Industriefarbe.
Ja, genau.
Ne, das ist ja auch eine künstliche Farbe.
Und da wären wir halt wieder bei dem performativen Akt. Das hält halt irgendwie
indexikalisch was fest.
Genau.
Auch was Körperliches, weil man muss ja irgendwie mit dem Körper, ne, wenn man sich da mal Videos anguckt, könnt ihr auch vielleicht nochmal irgendwie in die Shownotes gucken, wie passiert das? Wie entsteht so ein Werk? Wie macht sie das? Ne, sie ist ja da auch nicht allein. Natürlich, sie sagt, wie wird das passieren? Wie macht man das? Aber das ist ja einfach auch, ihr eigener Körper ist ja viel kleiner als diese Sache selbst. Ja. Und trotzdem kann sie dieses riesige Ding erschaffen.
Ja. Und das Geile ist ja, dass sie sich selber ja offensichtlich oder auch vom Werdegang, würde man sagen, der Malerei zuordnet.
Ja.
Sagt sie das auch von sich selber, weißt du es?
Ja, doch es geht, glaube ich, bei ihr schon primär um Malerei.
Okay.
Ich denke, das kann man schon so sagen. Ich habe tatsächlich so ein kleines Zitat vielleicht noch von ihr, das ich auch total schön finde und total gut eigentlich zu dem passt. Und da möchte ich mal ganz kurz draus zitieren. Das ist aus dem Kunstforum International, Band 268. Hier, ganz korrekte Angaben. Und es ist ein Interview mit Larissa Kikol und Hans-Ulrich Obrist. Da fragt Larissa Kikol: Stellen wir uns euch als Kinder und Teenager vor, wie sahen eure ersten Erfahrungen mit Malerei aus? Und dann sagt sie, als Kind habe ich immer ein Spiel mit mir gespielt. Ich musste morgens, bevor ich aufstand, mit einem unsichtbaren Pinsel alle Schatten an der Wand, auf der Fensterbank oder der Lampe wegmalen. Also quasi ein Schatten nachmalen, was ja auch wieder total spannend ist, wenn man an die Erfindung der Malerei denkt, das Urabbild durch den Schattenriss.
Ja,
da eigentlich eine total ja ursprüngliche Art ist, auch eine Wand zu malen.
Ja.
Wenn man an Wandmalerei denkt. Ne, so ganz.
Ich finde sogar jeder Künstler, jede Künstlerin schreiben sich immer selbst in die Kunstgeschichte ein. Es fängt immer irgendwie mit irgendeinem Bild in der Kindheit an.
Ja, aber ich frage jetzt auch explizit tatsächlich so, ne?
Ja, klar. Ja, das stimmt schon.
Aber das fand ich ganz schön. Deswegen so viel zum Thema Malerei. Also ich denke, auch durch ihre Ausbildung kann man das auf jeden Fall so sagen. Wir finden aber, und das haben wir gerade schon eigentlich festgestellt, so viele Bezugspunkte.
Genau, und das wollte ich eigentlich nämlich damit noch sagen. Sie ordnet sich da zwar ein, aber erstens, man könnte sie noch ganz woanders ansiedeln. Und wenn das sie aber, ja auch viel, okay, ist immer die Frage von Selbstautorenschaft und Einteilung, ja, aber jetzt kunsthistorisch doch nochmal betrachtet. Wenn sie das macht, dann muss ich sagen, stellt sie ihre eigene Gattung aber hart in Frage. Und das finde ich wiederum richtig geil.
Mhm.
Weil sie, wie gesagt, es gibt keine Landwand, es gibt keine Begrenzung der Fläche. Und das ist auch was in diesem Buch Inside the White Cube ganz klar kommt. Tafelbild hattest du vorher schon erwähnt, hat meist einen schweren Rahmen, hat aber definitiv die Ablappung der Leinwand. Mhm. Erstreckt sich also nicht über die ganze Wand. Und was sie macht, sie nimmt ja den ganzen Raum ein.
Ja.
Und das nicht nur innen, sondern auch außen. Auf einem Bereich, wo wir alltäglich wahrscheinlich eigentlich einfach so rüberspazieren würden.
Genau. Also ich denke schon auch, dass sie krass nochmal zu diesem Entgrenzungsbegriff in der Malerei beigetragen hat. Was heißt das? Wir haben hier irgendwie klassisch, sag ich mal, eine primäre Farbe, was man vielleicht auch gerade in der modernen Kunst natürlich viel kennt, wenn man dann irgendwie sowas denkt wie Jackson Pollock hatten wir gerade schon, ne? Die Farbe irgendwie als primäres. Wir haben hier irgendwie keine Grundierung. Das passiert bei ihr manchmal schon, dass es irgendwie Häuser gibt, die erst nochmal geweitet werden, damit die Farbe noch mehr vorkommt, habe ich gesehen.
Geweitet werden.
Und deswegen, also ich denke, es finden sich hier wahnsinnig viele Bezugspunkte, die eben von zwar der Perspektive noch ganz rudimentär der Malerei, wenn man auch ihre Ausbildung ansieht, aber komplett in alles andere auch gehen kann.
Ja. Ja, und es ist halt wirklich raumgreifend auch durch diese Skulptur jetzt am Beispiel dieser Arbeit festgemacht, dadurch, dass diese Eisschollen in alle Richtungen ausstrahlen, führt das natürlich auch den Blick
auch nochmal nach oben, ne?
Ja.
Weil man geht ja, glaube ich, tatsächlich viel drauf.
Genau, genau. Also und es ist alles sehr flächig, auch außen, aber die Skulptur lässt es eben in diese drei Dimensionen und verschiedene Richtungen nochmal ausstrahlen, auch dass die so abgeschnitten ist.
Ich habe auch gelesen, dass die zuvor animiert wurde. Also es ist alles, glaube ich, nicht willkürlich.
Aha.
Also, genau, ich glaube, die wurde dann immer noch so ein bisschen nachträglich irgendwie nochmal so abgekratzt, aber ist hier vielleicht doch weniger willkürlich, als man es vielleicht bei Jackson Pollock hat. Könnte ich mir vorstellen. Wo es ja wirklich dann auch um das Körperliche davor geht.
Ja.
Um diese Kraft, die man quasi durch dieses Stripping in die Leinwand eindringt.
Also, das ist wahrscheinlich doch mehr schon vorgeplant, was ja wieder der Malerei näher käme.
Könnte man so sagen, genau.
Ja.
Aber trotzdem lässt sich beides so gut entgrenzen und genau diese Tendenzen aufzeigen, die man irgendwie in der Malerei schon hat. Und da muss ich jetzt noch mal kurz sagen, ich habe ja gerade hier aus diesem Kunstforum international zitiert, heißt auch Gegenwartsbefreiung Malerei. Aha. Und das passt ja gut.
Ja, das passt sehr gut.
Dass wir uns irgendwie von der Gegenwart befreien und sie gleichzeitig durch ihre Werke aber so eine absolute Präsenz schafft. Denn nur noch bis Januar kann man das Werk sehen. Wir hatten es vorhin schon gesagt. Und fragt man sich natürlich auch, oder habe ich mich gefragt, was hat das mit Handel zu tun? So ein Werk, wird das verkauft?
Ach so, allgemein, ja, weißt du, wie sie auf dem Kunstmarkt gehandelt wird.
Habe ich mich jetzt überhaupt nicht mit beschäftigt. Aber gerade bei so einem Werk, das finde ich irgendwie, das wären auch noch mal so spannende Punkte, ne? Das stellt sich, das kann sich ja nie, das passt ja nur in den Hamburger Bahnhof. Ne? Das ist ja auch wieder ein
Absurdum. Sehr ortsspezifisch führen. Auch.
Genau.
Ja, das stimmt schon.
Dieser ganzen Sache. Und das finde ich auch super spannend.
Ja, plus du brauchst nicht nur die Fläche, sondern die Frage ist dann auch wieder, wie würde es im Innenraum eines Hauses, einer Villa wirken? Hm. Das ist auch immer noch dieser White Cube. Also im Museum hat das wirklich ganz anders gewirkt als draußen.
War schönes Wetter, als du da warst?
Super schönes Wetter, ja. Genau, deswegen sind auch fantastische Fotos.
Ich denke, da wären noch ein paar auf Instagram, hoffe ich, das sehen soll.
Ja, auf jeden Fall. Oder sind wahrscheinlich mittlerweile schon nach Aufnahme. Ja,
genau. Sehr schön. Genau,
richtig. Ja, also es war richtig toll. Ich fand es jetzt auch geil, dass wir noch so in eine andere Richtung gekommen sind. Eins hast du nicht erwähnt, was du mir im Vorlauf erzählt hast, was ich aber super geilen Vergleich fand, war von Caspar David Friedrich.
Ja, yes. Genau, tatsächlich, ich habe ein bisschen, wie gesagt, versucht, in diese Ausstellung reinzutauchen. Und Frauke hat vorhin schon von diesem eisblockartigen Skulptur erzählt, ne, die dann besprüht wurde. Und die hat mich total an das Eismeer von Caspar David Friedrich erinnert, nur im unangemalten Zustand.
Was ich nicht kenne, das Werk.
Ja, und das Gleiche, so von dieser splitterartigen Aufteilung her, fand ich gerade von dieser, sag ich mal, Zentralperspektive, wenn man reinkommt, bevor man sich quasi so bewegt.
Absolut, ich habe sofort gesehen, was du gemeint
hast. Schön, das freut mich immer.
Richtig cooler Vergleich.
So Vergleiche kommen.
Ja. Ja, vor allen Dingen ist ja auch ein geiler Vergleich von dieser romantischen, eher älteren Kunst, auch mit Rahmung, hin zu diesem raumgreifenden, expressiven, aber von der Formation oder den Formen dann sehr ähnlichen Werk. Das finde ich cool.
Und jetzt muss ich noch einmal ästhetisch daherkommen. Da bin ich dann auch wieder beim Erhabenen. Also, dass man sagt, wie diese Erhabenheit der Landschaft in der Romantik über quasi das Erhabene in der Farbfeldmalerei hin zu diesem riesigen Werk, das wir nicht fassbar kriegen, dass das jeder Perspektive anders ausschaut, dass wenn das einer dezidiert beschreiben müsste, der komplett durchdrehen würde. Und da sind wir ja wieder bei dieser Unfassbarkeit von etwas.
Und da sind wir auch wieder zum Gattungswechsel, weil eigentlich sind ja nur Skulpturen von allen Seiten oder
diese Allansichtigkeit.
Allansichtig, ne? Genau, ja. Das sollte ich mal sagen.
Also auch das Ad absurdum führen der Zentralperspektive.
Ja, genau. Wenn man so will. Aber halt eben auch dann, wenn man so will, ja irgendwie auch so eine, wenn du dir das in der Animation vorstellst, von so einem Tafelbild, wo so ein paar Farbkleckse von ihr drauf sind, dann quasi einmal spuckt das Bild eine Farbwelle über den ganzen Ausstellungsraum und der Besucher wird mit eingefangen, wie so eine Welle.
So ein Bewegungsmoment.
So ein bisschen war das. Du wirst von dieser Farbwelle ergriffen und mit ins Werk gesogen. Ja.
Ja, ich hoffe, dass diese Farbwelle uns trägt, und zwar noch durch die ganze vierte Staffel.
Ja.
Die jetzt hier ansteht.
Genau, die wird auf jeden Fall auch eine bunte Mischung weiterhin aus diesem Format der Ausstellungsbesprechungen. Aber wir haben die letzte Staffel so genossen und auch den Mehrwert darin gesehen, dass wir auch ein paar Interviews geplant haben.
Genau. Wir haben es vielleicht gerade schon gemerkt, ich habe Frauke jetzt auch ein paar Fragen gestellt. Also ich denke, man kann sich nicht nur gegenseitig hier zur Zeit interviewen. Wir werden auch wieder tatkräftige Unterstützung durch Gäste und Gästinnen haben. Und genau, so wird das bunte Potpourri, das wir gerade schon im Werk von Katharina Grosse angeteased hatten, hoffentlich durch die vierte Staffel gehen.
Genau. Und beim nächsten Mal haben wir auch einen weiteren großen Namen, diesmal allerdings wieder ein männlicher Vertreter der Kunst. Wir verlassen ein bisschen, wir gehen in eine Ausstellung in Deutschland, aber zu Keith Haring aus New York.
Genau.
Und bis dahin.
Viel Spaß.
Viel Spaß mit der Kunst. Tschüss.
Kunststoff.